Ja, bevor wir mit der Predigt anfangen, möchte ich die Kinder oder die Jugendlichen noch in den Gottesdienst entlassen, in ihren eigenen. Ich möchte dazu noch beten. Ja, ich möchte jetzt bitten, dass du auch den Kindern und Jugendlichen eine gute Zeit jetzt schenkst, dass sie aufmerksam zuhören können, dass sie dich besser kennenlernen können und dich besser verstehen können. Möchte ich jetzt auch für diese Predigt bitten, sprich du zu uns. Rühre uns dort an, wo du uns anrühren willst. Amen. Ja, ich mute euch heute Morgen wirklich viel zu. Und ich hoffe, ihr nehmt mir jetzt nicht übel, was jetzt kommt. Vielleicht empfindet es der eine oder andere als Frechheit oder der eine oder andere denkt, nicht schon wieder. Es geht schon wieder um den Glauben. Die Karin hat schon angedeutet, wir hatten jetzt schon einige Predigten zum Thema Glauben. Ich glaube, zur Jahreslosung, ich glaube, hilft meinem Unglauben mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr. Und in den letzten drei Wochen auch zwei Predigten zu dem Thema. Aber auf der anderen Seite ist ja Glaube schon etwas, was ziemlich zentral für uns ist. Ansonsten wären wir heute Morgen nicht da, ansonsten würden wir vielleicht zu Hause auf der Couch liegen und ein gutes Buch lesen oder einen Film gucken. Der Glaube ist der Grund, warum wir diese Zeit hier investieren in diesem Gottesdienst und nicht woanders die Zeit verbringen. Zumindest für mich ist das Thema der Jahreslosung sehr spannend und herausfordernd, weil ich kein Glaubensheld bin, sondern Unglaube und Glaube eine große Rolle in meinem Leben spielt. Moritz Starke hat vor drei Wochen, das war eine dieser Predigten, über Glaube 1 und Glaube 2 gepredigt. Bei Glaube 1 ist alles einfach und logisch. Der Glaube 1 lässt sich gut erklären, es gibt für alles Antworten, es gibt keine Widersprüche. Und bei Glaube 2 wird es plötzlich kompliziert. Und da stellen sich Fragen, für die wir keine Antworten haben. Da entsteht Zweifel. Warum ist das so und nicht anders? Der Glaube 2 fordert uns heraus. Glaube 2 ist nicht glatt, einfach und logisch. Und diesen Glauben 2 möchte ich heute Morgen noch ein bisschen weiter ausführen. Und dazu habe ich eine Bibelstelle ausgewählt, Karin hatte schon gesagt, aus dem Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief ist ja bekannt für die eine oder andere Aussage bezüglich des Glaubens. Sie sind ja sehr bekannt. Aber bevor wir den Text lesen, möchte ich euch zur Einführung in den Hebräerbrief einen kurzen Ausschnitt aus einem Video zeigen. Das Video stammt aus dem Projekt, das Bibelprojekt. Und das Bibelprojekt hat sich zur Aufgabe gemacht, die biblischen Erzählungen und Themen in kurzen, kreativen Videos anschaulich zu vermitteln. Diese Videos sind wirklich sehr gut und kann ich wirklich empfehlen, kann man auf YouTube anschauen, zu den meisten Bibelbüchern. Und so gibt es natürlich auch zu dem Hebräerbrief ein Video, eine Einführung, die möchte ich euch jetzt zeigen.
Wo sie lebten. zweite Ziel ist es, die Leser herauszufordern, Jesus trotz Verfolgung treu zu bleiben. Deshalb beinhaltet jeder Abschnitt eine ernste Warnung, sich nicht von Jesus zu distanzieren. Lasst uns also eintauchen und entdecken, wie sich das alles entfaltet. Die Überlegenheit von Jesus beginnt im ersten Satz der Einleitung. Früher hat Gott auf vielfältige Weise zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeiten, sprach er durch den Sohn zu uns. Der Autor sagt also, dass Jesus jegliche Art der Offenbarung übertrifft, mit der Gott sich Israel bisher gezeigt hat. Er erhebt dann den erstaunlichen Anspruch, dass Jesus Gottes Herrlichkeit ausstrahlt und ein exaktes Abbild von Gottes Charakter ist. Diese Metaphern bringen Jesus so sehr mit Gott in Verbindung wie nur möglich.
Also machen wir mal Schluss, sonst wäre meine Predigt nicht sehr kurz heute. Aber ihr könnt es auch zu Hause fertig gucken, es lohnt sich echt. Also Kapitel 11 bis 13, da geht es um die Herausforderung, Jesu nachzufolgen. Wir sollen Jesus treu bleiben, trotz aller Schwierigkeiten, weil Gott treu ist. Und genau in diesen Kapiteln stehen die heutigen Verse, die ich jetzt vorlesen möchte. Die Verse Kapitel 12, 1 bis 3. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, ein Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbegleiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnten ihn nicht abschrecken. Und deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Ja, inspiriert von diversen Predigten und Moderationen der letzten Wochen habe ich euch auch ein Bild mitgebracht, das ich aber nicht selber malen werde und das diese Verse illustrieren sollen, sondern ich habe das hier in diese Predigt integriert. Als erstes geht es um die Schar, um die Wolke von Zeugen. Das hat die Karin auch schon erwähnt. Die Rede ist von einer Bibelstelle, die unmittelbar davor steht, also das Kapitel, was unmittelbar davor steht. Dort werden Menschen aus dem Alten Testament aufgezählt, die bis an ihr Lebensende treu an Gott geglaubt haben. Und wenn man auch oft von Glaubenshelden spricht in diesem Zusammenhang, so waren das Menschen, die durchaus Menschen waren wie du und ich, die teilweise viele Fehler gemacht haben und teilweise viel schlimmere Dinge gemacht haben, als wir es wahrscheinlich jemals machen werden, wie zum Beispiel Morden oder die Ehe brechen, wie wir von David gehört haben. Und trotzdem haben diese Menschen bei Gott Gnade gefunden, weil sie geglaubt haben, weil sie ihm vertraut haben bis zum Lebensende. Das heißt, nicht die Erfüllung der Gesetze war schlussendlich entscheidend, sondern der Glaube. Da ist zum Beispiel Abel, der die Nähe zu Gott gesucht hat und deswegen Gott gefallen hat, im Gegensatz zu Kain. Oder auch Noah, der Gottes Wort vertraut hat und es ernst genommen hat und ein Schiff mitten auf dem Land gebaut hat, ohne irgendein Wasser in der Nähe. Und natürlich Abraham, der dem Ruf Gottes gefolgt ist in ein unbekanntes Land, der Gottes Versprechen für einen Sohn geglaubt hat, obwohl alles dagegen gesprochen hat, der Gott auch in den Dingen noch vertraut hat, die er selber nicht mehr erlebt hat. Und Mose, der bereit war, allen Wohlstand und Reichtum, der mit dem Hause Pharao kam, aufzugeben, weil er an einen Gott glaubte, den er nicht sehen konnte. Und noch viel mehr Menschen. Auch Menschen, die viel Leid durchgemacht haben, die im Gefängnis gelandet sind, die ausgepeitscht wurden, die hingerichtet wurden, die heimatlos waren und trotzdem Gott treu waren bis zum Schluss. Sie haben an einem Gott festgehalten, den sie nicht sehen konnten, und sie haben darauf gehofft, eines Tages bei Gott zu wohnen, in einer Stadt, die Gott bauen würde, eine himmlische Stadt. Und so sind diese Menschen ein Beispiel für uns, dass auch wir in der Lage sein können, Gott zu vertrauen, egal wie schwierig und auswegslos die Situation. Gott verlangt nichts Unmögliches von uns, nichts Unrealistisches. Es ist möglich. Das sollen diese Menschen zeigen. Dann geht es weiter an dieser Stelle damit, dass das Leben mit einem Wettkampf verglichen wird. Wir laufen auf einem Lebensweg, der mal gerade, aber auch sehr kurvig und manchmal auch sehr steil ist. Und wir laufen auf ein Ziel zu. Aber was ist das Ziel? Im Leben kann man sehr unterschiedliche Ziele haben. Man kann reich und populär werden wollen, Karriere machen wollen, vieles auf der Erde erreichen wollen, glücklich und ein erfülltes Leben führen wollen mit viel Spaß und Freude. Aber das Ziel hier ist ein anderes. Das Ziel ist der Glaube an Jesus, an diesen Glauben festzuhalten und zu wachsen, die Beziehung zu Jesus zu suchen, ihm zu vertrauen und sein Leben auf Gott auszurichten und nach Gottes Vorstellungen zu gestalten, auch wenn es schwierig wird. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch Karriere machen kann und Freude haben kann im Leben. Es ist vielmehr eine Frage der Prioritäten. Wenn ich zum Beispiel vor der Herausforderung stehe, einen schwachen Menschen zu helfen und damit meine Karriere gefährde, warum auch immer, wofür entscheide ich mich dann? Mein Ziel oder Gottes Ziel? Nun wird von einem Kampf gesprochen. Ist es dann wirklich so schwer, diesen Lauf zu bestreiten? Und in diesem Wettkampf geht es eigentlich viel mehr darum, das Ziel zu erreichen, als weniger darum, der Schnellste zu sein. Es geht darum, die Richtung zu halten, nicht abgelenkt zu werden und plötzlich ein ganz anderes Ziel nachzujagen. Die Gefahr ist groß, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren und uns im Alltäglichen verstricken und andere Ziele an Wichtigkeit gewinnen. Laufen wir noch auf das richtige Ziel zu oder haben wir durch eine schleichende Veränderung unsere Richtung bereits ganz in ein anderes Ziel hin ausgesteuert? Und ein zweiter Punkt, unser Leben ist eben nicht eine Aneinanderreihung von Wundern und Gebetserhörungen, wo wir alle ein hohes Alter erreichen. Der Lebensweg kann auch unheimlich hart sein und anstrengend. Und da gilt es, an Gott festzuhalten und durchzuhalten. Dann ist an dieser Stelle von Dingen die Rede, die uns ausbremsen, die uns nicht recht vorankommen lassen. Und wir werden aufgefordert, diese Lasten zurückzulassen. Die Dinge, die uns unfrei machen, abzulegen, um besser auf dem Weg zum Ziel voranzukommen. Die Sünde, also Gottes Wille für unser Leben zu ignorieren, wird unseren Weg mühselig und anstrengend machen. Das ist eine unnötige Last, die wir nicht mit uns herumschleppen müssen. Und dann wird einiges über Jesus an dieser Stelle gesagt. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Das heißt, er ist der Grund des Glaubens, unsere Basis. Und er hat auch den Lauf des Glaubens schon vollendet. Er ist am Ziel, an der rechten Seite Gottes und wartet am Ziel auf uns, bis wir unseren Lauf vollendet haben. Den Kampf, den Jesus durchstehen musste, war kein leichter, sondern hat ihn viel gekostet. Und er musste viele Anfeindungen von Menschen aushalten. Wenn der Sohn Gottes das erleiden musste, müssen wir uns nicht über Schwierigkeiten und Probleme in unserem Leben wundern. Wenn uns auf unserem Lebensweg Schlimmes erfährt, dann ist das eben nicht ein Zeichen, dass Gott uns verlassen hat oder dass wir etwas Falsches getan haben, sondern das ist ein Stück weit normal. Das gehört zu unserem Lebensweg, wie es auch zum Lebensweg Jesu gehört hat. Jesus hat das Gleiche durchgemacht, große und kleine Schwierigkeiten im Leben. Er weiß, wie es dir ergeht. Was kann uns nun helfen, nicht unser Ziel aus den Augen zu verlieren, nicht mutlos und matt zu werden, nicht an unserem Leben zu verzweifeln, die Schwierigkeiten durchzustehen, der Blick auf Jesus, sich auf Jesus zu konzentrieren, Jesus im Fokus zu behalten, die Nähe zu ihm zu suchen durch Bibellesen und Gebet? Das ist das, was die Bibelstelle sagt. Richte deinen Blick auf Jesus aus, damit du nicht den Mut verlierst im Wettkampf deines Lebens, durch alle Schwierigkeiten hindurch auf das Ziel hin. Soweit zu der Bibelstelle. Ich möchte noch zwei weiterführende Überlegungen im Zusammenhang mit den Herausforderungen an unserem Glauben machen. Der erste Punkt, was auch im Video sehr schön herauskam, ist, dass diese Empfänger dieses Briefes großen Druck und Leiden ausgesetzt waren, wegen ihres Glaubens. Und in dieser Situation befinden wir uns eigentlich überhaupt nicht. Und genau genommen können wir an unserem Glauben festhalten, ohne große Benachteiligungen und Einbußen zu erleben. Das war bei den Menschen damals anders. Die mussten sich genau überlegen, ob ihnen der Glaube die Opfer wert sind, die sie erbringen mussten dazu. Wir können uns mit unserem Glauben auch ganz gut durchwursteln. Eigentlich kostet uns der Glaube nicht viel. Oft ziehen wir mehr Positives aus dem Glauben, als wir reinstecken müssen. Zum Beispiel durch positive Erfahrungen, positive Gefühle, durch Mut, Trost und Anerkennung, die wir bekommen, durch Aufmerksamkeit anderer, durch Gebetserhörungen von Gott. Die Bilanz ist wahrscheinlich positiv. Daher meine Frage: Wie viel darf mich der Glaube eigentlich kosten? Was ist, wenn ich mehr reinstecken muss, als ich wieder herausbekomme? Wie viel ist Gott mir wert? Wenn mich mein Glaube wirklich viel kosten würde, zum Beispiel mein Leben, dann werde ich bewusst oder unbewusst sehr schnell fragen, für wie wahrscheinlich halte ich es denn eigentlich, dass Gott wirklich existiert? Lohnt sich mein Opfer oder lasse ich es lieber, weil es Gott vielleicht nicht eh nicht gibt? Lohnt sich die Zeit, die ich in die Gemeinde stecke oder für Gott aufbringe? Und desto größer mir dieses Opfer erscheint, das ich erbringen muss, desto größer muss meine Überzeugung und mein Glaube sein, dass es diesen unsichtbaren Gott tatsächlich gibt und dass er es gut mit mir meint. Wie viel Opfer darf Gott von mir fordern? Wie groß ist mein Glaube und meine Liebe zu Gott? Gott will uns herausfordern, uns diesen Fragen zu stellen und Position zu beziehen und eine Entscheidung zu treffen. Der zweite Punkt, da möchte ich dann nochmal das Bild des Wettlaufes etwas weiter ausführen. In meiner Jugendzeit war ich super fit. Ich bin überall mit dem Fahrrad hingefahren. Und als ich mich mit Silvia, meiner jetzigen Ehefrau, befreundet habe, bin ich sehr oft durch die ganze Stadt Graz gefahren, quer durch, von einem Ende zum anderen. Dann haben wir geheiratet und dann ging es stark bergab mit mir. Was meine Fitness betrifft. Nach ein paar Jahren Nichtstun habe ich dann wieder angefangen, etwas Sport zu machen. Und zwar mit Walken erstmal. Und bei uns oben in Plattenhardt gibt es einen relativ geraden Weg nach Stetten. Den Weg bin ich dann gegangen. Und man würde erst einmal annehmen, dass der Weg vollkommen gerade ist. Ist er aber nicht, wenn man genau hinguckt, dann gibt es immer wieder leichte Anstiege. Und wisst ihr was? Diese kleinen Anstiege haben mich echt aus der Puste gebracht. Die haben mich echt ins Schnaufen gebracht. Ich habe jeden kleinsten Hügel bemerkt. Aber mit der Zeit, nicht sofort, sondern über mehrere Monate, wurde es dann besser. Der Anstieg war dann irgendwann mal kein Problem mehr. Bis ich angefangen habe zu joggen, dann waren die Anstiege plötzlich wieder alle da. Aber auch das wurde mit der Zeit besser, mit dem Training. Ich hätte natürlich auch alternativ mir die tollsten Sportbekleidungen kaufen können oder ich hätte mir ein Buch über Fitness kaufen können und dieses Buch lesen können. Aber das hätte meiner Fitness wohl nichts gebracht. Nur die Bewegung, das Walken, das Joggen hat meine Fitness gesteigert. Und wenn ich das jetzt übertrage auf unseren Glauben, bedeutet das, dass nur wenn der Weg steil wird, das heißt übertragen, das Leben schwierig wird, unangenehm wird, hart wird, wenn wir in die Krise geraten, nur dann werden wir in unserem Glauben fitter werden. Wir können Glauben nicht in der Theorie lernen, indem wir die Bibel studieren. Und das kann uns sicher in schwierigen Situationen dann helfen, den Berg zu bewältigen. Aber erst in der leidvollen, schwierigen Situation werden wir wissen, wie es mit unserem Glaubensleben bestellt ist. Und haben wir die Möglichkeit zu wachsen. Vielleicht gerätst du in deinem Glaubensleben plötzlich ganz aus der Puste und du weißt gar nicht warum. Plötzlich ist der Glaube nicht mehr so da, nicht mehr so stark. Das kann daran liegen, dass es aufwärts geht, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die dir zu schaffen machen. Dann gilt es, ganz nah an Jesus zu bleiben und auf ihn zu schauen. Nach einer Weile sind wir dann vielleicht etwas gewachsen und der Anstieg macht uns nicht mehr so viel aus und wir können die Schwierigkeiten unseres Lebens im Glauben bewältigen. Und dann plötzlich wird der Weg noch steiler. Und wir werden noch mehr herausgefordert, Gott zu vertrauen. Gott lässt diese steilen Wege in unserem Leben zu, damit klar wird, wie stehe ich eigentlich zu Gott? Wie sehr vertraue ich ihm eigentlich? Gott will Klarheit. Auf einen gerade, vielleicht leicht abschüssigen Weg werde ich das nicht feststellen können. Da ist kein Problem, da ist Glaube einfach. Gott will, dass wir ihm trotz schwieriger Umständen vertrauen. Dann ist Vertrauen echt. Gott will, dass uns nichts mehr in unserem Leben aus der Bahn wirft, bis zu unserem Tod, dass wir angstfrei in unserem Leben sind. Jetzt gibt es Menschen, die anscheinend nicht sehr steile Berge gehen müssen und andere, die einen steilen Berg nach dem anderen bewältigen müssen. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber desto fitter du im Glauben bist, desto leichter werden wir diese Anstiege bewältigen können, desto leichter wird das Leben für uns. Mein Lebensweg ging ziemlich gerade dahin, bis vor circa 8 Monaten. Da gab es urplötzlich einen gewaltigen Anstieg von einem Moment auf den anderen. Plötzlich war mein Glaube herausgefordert wie nie zuvor. Silvia, meine Ehefrau, hat die Diagnose Krebs bekommen. Wenn man Krebs hat, muss man nicht unbedingt sterben, aber es ist ein möglicher Ausgang und die Angst ist groß. Der Tod ist etwas Absolutes. Sonst kann man sich oft bei manchen Problemen auch mit seinem Glauben durchmogeln, zum Beispiel indem man die Probleme aus dem Weg geht. Das geht hier nicht mehr. Der Tod ist unvermeidlich. Plötzlich, schlagartig, wird man in seinem Glauben herausgefordert. Wie fest glaube ich denn eigentlich? Wie sehr bin ich mir denn sicher, dass es nach dem Tod weitergeht? Eigentlich hätte doch mein Glaube mich ruhig und gelassen machen sollen. Ich hätte voller Zuversicht in die Zukunft schauen können, weil es eine Hoffnung über den Tod hinausgeht. Und mich und meine Frau, ich kann mir gewiss sein, dass wir in Gottes Händen uns sicher fühlen dürfen. So war es aber nicht. Ich war wirklich fertig, in einem Schockzustand. Alle, die mich damals im Gebetskreis einen Tag nach der Diagnose erlebt haben, werden wissen, was ich meine. Früher, als ich Menschen über ihre Krebsdiagnose reden habe hören, habe ich mir gedacht, ja, sicher, schlimm. Aber wir haben doch eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Das kann man doch, mit sowas kann man doch umgehen. Heute weiß ich, sich theoretisch mit dem Tod auseinandersetzen, ist komplett etwas anderes, als tatsächlich mit dem Tod konfrontiert zu werden. Mein Glaube war bei weitem nicht so stark, wie ich das gedacht hätte. Ich konnte in dieser Situation eigentlich nur noch beten, dass Gott mir doch Glauben schenkt. So ähnlich wie es in der Jahreslosung heißt, Herr, ich versuche zu glauben, hilf mir doch mit meinem Unglauben. Und diese Erkenntnis konnte ich nur haben, weil mir Gott das zugemutet hat. Ich habe vieles über mich gelernt und es hat Klarheit geschaffen. Wo stehe ich mit meinem Glauben? Und vielleicht habe ich auch etwas gelernt in meinem Glauben. Das wird der nächste Anstieg zeigen. Gott hat mir und meiner Familie große Gnade erwiesen und das Wunder geschenkt, dass der Krebs noch rechtzeitig entdeckt wurde, wonach es zu Anfang nicht ausgesehen hat. Silvia ist jetzt krebsfrei. Aber ich weiß, es hätte auch anders laufen können. Gott hätte auch entscheiden können, dass dieser steile Weg noch weitergehen soll. Ich weiß nicht, warum Gott so entschieden hat und warum er mich jetzt erstmal wieder auf einen geraden Weg schickt. Aber ich weiß auch, dass es eines Tages dieser Weg wieder ansteigen wird, ganz sicher. Vielleicht, wenn ich meine eigene Todesnachricht bekommen werde. Wie wird es dann mit meinem Glauben aussehen? Werde ich Gott dann vertrauen können? Ich weiß es nicht. Ich will aber nicht in der Angst vor dem Tod leben. Ich will nicht diese Panik spüren. Ich will mit großer Zuversicht auf ein Leben in der Ewigkeit hinleben. Und darum bete ich, dass Gott mir in diesen schweren Zeiten den Glauben schenken wird. Ich bete, dass Jesus doch der Anfänger und vor allem auch der Vollender meines Glaubens sein wird.